Purpose Projects.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wenn ihr heute wieder eingeschaltet habt, dann seid ihr bei der bereits fünften Folge dabei und auch heute freuen wir uns, euch einen äußerst spannenden Gast mit seinem ganz persönlichen Purpose Project vorstellen zu dürfen. An meiner Seite auch heute, wie kann es anders sein, Moritz. Ein großes Hallo deshalb auch jetzt wieder ans andere Ende meiner Leitung. Hi Moritz.
Hey Boris. Und Mann, fünfte Folge. Das ganze Ding nimmt hier ganz schön Fahrt auf. Ich freue mich enorm. Erzähl doch einmal, wen wir heute in unserem Podcast haben.
Ja, du hast auch allen Grund, dich zu freuen, genauso wie ich, denn heute sprechen wir mit Jan Bredak, Unternehmer, Visionär, CEO und Gründer von Veganz. Wem Veganz, warum auch immer, noch kein Begriff sein sollte, er ahnt spätestens beim Namen, logischerweise, dass es irgendetwas mit veganer Ernährung zu tun haben muss. Und genauso ist es auch, denn 2011 gründete Jan mit Veganz die erste vegane Supermarktkette Deutschlands. Heute ist die Marke einer der wichtigsten Hersteller veganer Produkte weltweit. Jan und seine Firma streben danach, Menschen weltweit zu einer pflanzlichen Ernährung und zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit unserer Umwelt zu motivieren. Jan selbst hat einen alles andere als normalen Lebensweg hinter sich und auch darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, Jan. Das ist keinesfalls selbstverständlich für uns. Herzlich willkommen bei Purpose Projects.
Ja, herzlich willkommen. Wir können ja gleich aufhören. Ihr habt ja schon alles gesagt. War nett mit
alles
euch.
Klar. Das war eine super Folge, Jan.
Sehr gut. Hat uns gefreut. Ja, so ein, zwei Sachen hätten wir noch. Die können wir dich schnell fragen und dann können wir auch aufhören. Jan, bevor wir über dein Unternehmen selbst sprechen und alles, was wichtig ist drumherum, möchten wir natürlich auch gerne über deinen sehr spannenden persönlichen Lebensweg sprechen. Sag doch einmal bitte, wie man vom ausgebildeten Kfz-Mechaniker zum CEO einer großen Firma mit Hauptsitz in Berlin wird. Da steckt doch sicherlich ein bisschen Geschichte dazwischen.
Wie viel Zeit habt ihr denn mitgebracht? Also erstmal für mich selber ist es jetzt gar nicht so spannend, weil ich es ja selber mitgemacht habe und erlebt habe. Aber ich kriege natürlich von außen oft gespiegelt, dass das ja der totale Transformation war und was weiß ich. Also der Spiegel hat mal getitelt von der Breitling zum Bratling. Das fand ich sehr amüsant. Es trifft es auch ganz gut, weil ich komme tatsächlich aus so ein bisschen Luxusleben. Jetzt nicht unbedingt als Kfz-Mechaniker, das war ich nicht so lange, habe dann BWL studiert und bin innerhalb des Daimler-Konzerns relativ schnell, von außen würde man heute sagen, hat eine gute Karriere gemacht, war mit 29 verantwortlich für den Vertriebsservice Nutzfahrzeuge in Deutschland, was jetzt nicht selbstverständlich ist, vor allen Dingen nicht, wenn man, wie ich, aus dem Osten kommt und vielleicht auch mit einem ganz anderen Background bis dahin die Hälfte seines Lebens verbracht hat. Ja, also im Sozialismus und Berufsausbildung mit Abitur. Also das war, wie gesagt, kam aus einer Welt und bin in eine neue eingetaucht und gleich beim Marktführer und bei einer geilen Marke eingestiegen und habe dort wirklich viel gekämpft und auch sicherlich einiges dafür getan und auch viele Opfer gebracht. Aber am Ende des Tages wäre ich heute nicht der, wer ich bin. Und Veganz gäbe es nicht in der Form, wenn ich nicht diese Schule mitgemacht hätte, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Oft wird mir halt auch so ein bisschen, ja, Daimler, scheiße, und erzähl doch mal was Böses über die. Ich kann jetzt so viel Böses dazu nicht sagen, außer vielleicht über mich selber, weil ich ja der Karrierist war, der immer nach mehr Macht und mehr gestrebt hat und da halt auch einiges ausgeblendet hat, was vielleicht ich heute so nicht mehr tun würde. Ja, also wertorientierte Führung als Führungskraft ist zwar eine Begrifflichkeit, die ich auch gebraucht habe, aber die ich nie gelebt habe in der Form. Aber das nochmal, das macht man ja selber draus. Und so ging es mir halt, und dann können wir den Part auch abschließen und können dann relativ schnell zu meinem neuen Leben kommen, zu meinem neuen Alten, was mittlerweile auch schon 10, 11 Jahre währt. wenn man wie ich dann über Jahre, Jahrzehnte fast immer Erfolg hatte und eine Karriereleiter nach der anderen und gewertschätzt jubelt, dann berauscht man sich irgendwann dabei bis zu dem Punkt, wo man dann halt auch mal Misserfolge einfährt oder nicht mehr die Wertschätzung bekommt. Und ich bin, das ist mir passiert, und ich bin dann in einem Burnout geschlittert. Und da merkt man erst, dass dieses Leben in dieser Blase mit geliehener Macht, ja, wo vieles, ja, wo alles imaginär ist, da geht es ja nicht um wirkliches Leben, sondern da geht es um Budgets, da geht es um Kämpfe intern, da geht es um Dinge, die eigentlich die Welt gar nicht braucht, aber für einen selber, der sich da so reinsteigert, ist das halt das Leben. Und außerhalb dieser Blase gab es für mich kein Leben. Und das passiert vielen Managern, Top-Managern so. Schlimm wird es halt, wenn man da rausgeschleudert oder rausgerissen wird. Und so ging es mir. Und da bin ich halt auf dem Boden des wahren Lebens gelandet, habe mich dann von meiner Frau getrennt. Und also ich habe dann wirklich mein ganzes Leben umgekrempelt, habe eine neue Frau kennengelernt. Und diese Frau hat mich dann halt auch so ein bisschen bekehrt, aber indirekt, weil die war Vegetarierin. Und aus einer Liebelei zu ihr habe ich dann halt auch irgendwann kein Fleisch mehr gegessen. Aber warum, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das haben mich dann erst meine Kinder gefragt. Und man kann dem Kind immer nur was erklären, was man selber verstanden hat. Und so bin ich dahin gekommen, dass ich dann 2008 war es, innerhalb kürzester Zeit verstanden habe, dass das Fleischessen und tierische Produkte essen ziemlich doof ist. Und habe das dann radikal zum 31.12.2008 eingestellt. So, soweit zu meinem alten Leben.
Okay, das hört sich ja schon. Ja, also das hört sich ja schon mal nach einem sehr turbulenten Leben auch an. Also auch danke für deine Offenheit. Es gibt ja auch so eine Fuck-Up-Nights, gibt's hier vor allem im Ruhrgebiet. In Berlin, weiß ich, gibt's das auch, wo Leute darüber reden. Auch über Burnout zu reden, ist ja in unserer Gesellschaft gar nicht so, ja normal, weil Scheitern ist bei uns nicht an der Tagesordnung, stimmt, vor allem im öffentlichen Diskurs. Ja, also lass uns das Kapitel gerne einmal kurz hier schließen. Wir wollen ja hier vor allem über dich in der Rolle bei Veganz sprechen. Und ich würde dich gerne mal fragen, so, hast du das Gefühl, dass du jetzt deinen Purpose mit Veganz gefunden hast?
Ja, definitiv. Und das ist auch der große Unterschied. Insofern muss ich doch noch mal kurz in das alte Thema reflektieren, weil ich halte tatsächlich auch viele Vorträge dazu in Burnout-Kliniken oder auch bei Keynotes vor Managern in großen Firmen. Weil der Unterschied zu dem, was ich heute tue, zu meiner vergangenen Leben ist, ihr müsst euch vorstellen, meine Metapher ist immer ein Auto, das passt gut zu meinem Leben, Automobil, Mercedes. Wenn du in einem Auto sitzt und Gas gibst und fährst, das Auto fährt dann immer schneller oder du bremst, dann fährst langsamer, dann kriegst du direkt eine Rückmeldung für das, was du reingibst, ja, also was du tust. Burnout passiert eigentlich dann, oder das nach meinen Erfahrungen, wenn du Gas gibst und jemand hebt hinten das Auto hoch und die Räder drehen durch und du kommst nicht mehr vorwärts. Das heißt, du gibst immer mehr Gas, ja, das ist dann der Reflex. Aber die Räder drehen halt immer mehr durch und du kommst nicht mehr vorwärts. Und das soll sinnbildlich verdeutlichen, dass wenn die Rückmeldung fehlt, wenn der Zweck, warum du es tust, nur, dass du vorwärts kommen willst, ja, oder schneller werden willst, und das wird nicht erfüllt, dann kann so eine Welt schnell zusammenbrechen, ja. Und das ist eigentlich, Burnout ist nicht viel arbeiten, das verwechseln viele immer, ja. Also nicht, weil du jetzt viel arbeitest, mache ich heute übrigens auch, ja. Kommst du in einen Burnout, sondern es ist tatsächlich die Wertschätzung und die Bestätigung, die du aus dieser Arbeit erfährst. Und was kann schöner sein, etwas zu tun, wenn du einem höheren Sinn folgst? Ich will es jetzt nicht poetisch machen, aber also mein Purpose ist Essen für ein besseres Leben, ja. Jetzt klingt mein Telefon hier. Hört sich hochtrabend an, aber am Ende subsumiert sich darunter das, was ich tue, das folgt einer großen Vision. Ja, also ich möchte Produkte haben, ich möchte die pflanzliche Ernährung, die ich für mich als heilsam gelernt habe, für meine Gesundheit, für meine Umwelt, fürs Klima, für Tiere, das möchte ich halt anderen zugänglich machen. Und das ist für mich der höhere Sinn. Und ich merke halt, dass es dadurch ja, durch die gesellschaftlichen, über Jahrzehnte konditionierten Verhaltensweisen doch sehr viele Widerstände sich da aufbauen. Und das ist so mein Tagwerk, dass ich daran feile, ja, solche Dinge den Leuten greifbarer zu machen und nicht mit der Keule im Sinne von, du bist ein schlechter Mensch, weil du Milch trinkst und Fleisch isst, sondern das ist nicht meine Art, sondern eher über ein freundliches Angebot und hier, bitte probier mal, guck mal, schmeckt dir das, ist das gut? Und danach erzähle ich halt die Geschichte, was der Unterschied ist von tierlichen Produkten zu pflanzlichen. Ja, also das ist eher so eine Symbiose aus Aufklärung und Probieren und guten Produkten und ein bisschen auch Lifestyle da reinzubringen. Ja? Und ja, das ist so mein Ansatz, wie wir das angehen.
Und diese Symbiose wird dann auch verkörpert bei Veganz und allen Mitarbeitern. Wie ist das bei euch?
Ja, wir sind absolut purpose-driven, also sonst gäbe es Veganz gar nicht. Also Purpose ist ja immer, wenn du es von innen heraus denkst, ja, du hast einen klaren Sinnzweck, warum alle hier sind, ja. Also das sind jetzt nicht nur Idealisten, sondern die Leute arbeiten bei uns auch nicht, weil sie hier viel Geld verdienen wollen oder so, sondern es geht darum, ein Teil dessen zu sein, diese Welt mit dem eben besagten Veränderungen ein bisschen besser und lebenswerter zu machen. Wie gesagt, das hört sich von der Ferne vielleicht hochtrabend an, aber was wir hier tun tagtäglich, alles zahlt darauf ein, alles. Ja, das geht bei der Produktentwicklung los. Das geht bei der, wie behandeln wir unsere Mitarbeiter, wie behandeln wir uns untereinander, wie gehen wir miteinander um, wie behandeln wir Lieferanten, wie behandeln wir Produzenten, wie behandeln wir Kunden, lassen wir uns. Ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist halt, wir achten darauf, dass unsere Wertschöpfungskette immer sauber ist. Das ist ein ganz, ganz großer, also das ist unser absoluter Megawert, würde ich ihn jetzt mal nennen. Also keiner in der Wertschöpfungskette darf bei uns verlieren. Da gehört das Tier dazu, was vielleicht dazu verwendet wird, um unsere Produkte anzubauen. Ja, dazu gehört der Mensch, der es tut, die Landwirtschaft, der Transport, der Verkäufer. Also alles, was in dieser Wertschöpfungskette drin ist, da achten wir halt drauf. Das ist unsere Verantwortung, dass die sauber ist. Und das ist das, was wir auch unseren Kunden gegenüber vertreten und am Ende auch verkaufen. Und das ist quasi die Differenzierung zu dem, was es sonst so im Markt gibt. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als sonst im Markt heute gefahren wird. Weil heute im Markt geht es darum, ja klar, coole Produkte, aber es geht ja vor allen Dingen auch um Preisgestaltung und um möglichst billig sein und so. Ne? Da sind wir komplett anders. Also uns geht's, der Preis kommt bei uns ganz am Ende. Und wenn der halt so ist, mein Spruch ist immer, unsere Produkte kosten das, was sie wert sind. Ja. Und unsere Challenge besteht darin, den Kunden das Bewusstsein zu verschaffen, und das ist ein Projekt, das geht über Jahrzehnte, dass sie das auch haben, sagen, okay, das hat seinen Preis im Vergleich zu dem, was vielleicht daneben steht, und deshalb bin ich aber bereit, das zu bezahlen, weil das erfüllt die und die die Attribute. Ihr hört schon, auch jeder Marketing oder jeder, der BWL studiert hat, im ersten Semester weiß, dass das eine Riesen-Challenge ist, weil es komplett das System umkrempelt. Ja, also es ist genau vom anderen Ende gedacht. Es geht nicht um Preisabsatz, ja. Also das ist das funktioniert bei uns nicht.
Du hast jetzt schon ziemlich viele interessante, wie du auch schon sagst, BWL-lastige Aspekte natürlich jetzt abgedeckt. Vielleicht nochmal, um den Turn ein bisschen zu kriegen hin zur Gesellschaft und dem gesellschaftlichen Fokus allgemein. Du hast schon öfter erwähnt in anderen Medien auch, dass seit der Gründung, seit 2011, der gesellschaftliche Fokus an sich sich ein bisschen gewandelt hat, ja, also wenn heute verstärkt auf Klimawandel geachtet wird, dann ersetzt das meistens so das gesamte, also oder das allgemeine Interesse an vielleicht Tierwohl, ja, warum Menschen vielleicht in erster Linie Veganer überhaupt geworden sind. Heute hat sich dieser Fokus eher in die Richtung verschoben. Wie würdest du den heutigen Zugang der Öffentlichkeit oder dieser Menschen, die sich mit Veganismus beschäftigen wollen oder einfach Veganer werden wollen, wie würdest du das bewerten? Hat sich das wirklich so dramatisch verändert, seit ihr euch gegründet habt?
Ja, aber vielleicht vorab muss ich noch erläutern, uns geht es ja nicht darum, die Menschen zu Pflanzenfressern, zu Veganern zu machen. Das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Ne? Also da gibt es einige, die das vielleicht als Zielsetzung haben, wir nicht. Sondern uns geht es tatsächlich darum, schrittweise das Bewusstsein schaffen bei den Menschen, dass halt bestimmte, also dass pflanzliche Produkte halt hier und da Vorteile haben. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Ja, am Anfang 2008, 2009, als ich in diese Sphäre eingedrungen bin, ja, als Pflanzenfresser, war das Thema sehr dominiert von extrem, ja, also es war sehr extrem, es war am Rand der Gesellschaft, es wurde von Leuten verkörpert, ich will es gar nicht kritisieren, aber es ist ein Status, ja, der so war, es wurde von Leuten verkörpert, die über ihre Ernährung ein Anderssein gegenüber der Gesellschaft und somit Protest gegenüber der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht haben. Nur das Problem ist, wenn du damit Protest gegen etwas auslöst oder das dafür nutzt, dann kommst du auch nie in die Mitte der Gesellschaft. Ja, weil du bist ja gegen etwas und das funktioniert per se nicht. Und was wir gemacht haben, wir haben das Thema vegan, pflanzliche Ernährung gesellschaftsfähig gemacht. Also auch der Bankdirektor und der vielleicht der M&A-Berater, der vorher eher als Feindbild gesehen wurde, hat sich dann langsam an die Themen rangetraut und hat so langsam seine Vorurteile abgebaut. Und das ist ein großer Verdienst unserer jetzt 10-jährigen Arbeit. Das würde ich schon für uns in Anspruch nehmen. Nicht alleine, aber ich würde es in Anspruch nehmen. Und ja, das Thema Tierschutz war am Anfang sehr dominant, wurde von diesen Gruppen bemüht mit Demonstrationen und mit, was ich im Blutwälzen da in irgendwelchen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Tierhaltung halt scheiße ist. Ist scheiße, aber heute ist der Einstieg eher über Umweltschutz, Klimaschutz und das Thema Tierwohl. Natürlich kommt das vor, merken wir jetzt durch Tönnies und die ganzen Debatten, aber ich sag mal so gesellschaftsfähiger und mehr begreiflicher, schneller und auch nicht so, weil Tierschutz oder sag mal, die Dinge, die heute Tieren angetan werden, das passiert ja hinter den Kulissen. Ja, das kriegt ja gar keiner mit. Und das, was so ein bisschen hochkommt jetzt auch durch Tönnies und Co., das sind ja nur die Spitze des Eisberges. Und deshalb, und das ist auch ein Thema, was die Leute selber betroffen macht und peinlich berührt, aber was sie doch eher ausblenden wollen, ja, das ist halt unangenehm. Aber das Thema Klimaschutz und Umweltschutz, das ist in jeder Ritze unserer Gesellschaft kommt das zum Vorschein, ja. Es passiert ja kein Tag ohne eine Klimadebatte heute. Und deshalb ist das viel leichter begreiflicher und der Connect zwischen Ernährung und Klima, das ist halt auch eine Challenge, die wir jetzt haben, den herzustellen. Der ist vielen auch noch nicht bewusst, aber es kommt langsam, ja. Und das pushen wir auch und versuchen den Leuten auch, deshalb auch unsere neue Kampagne, Iss mal was fürs Klima, hat diesen Call to Action so eindeutig, dass die Leute schon verstehen, hey, Klimaschutz hat auch was mit meiner Ernährung zu tun.
Der Slogan ist erstmal super. Du hast jetzt gerade den gesellschaftlichen Shift angesprochen. Ja, wer sich ein bisschen näher mit Vegans auseinandersetzt, der merkt auch, dass es da schon einen Shift gab. Ich habe früher in Essen gewohnt, da gab es noch einen Vegan-Supermarkt. So seid ihr bei mir zum ersten Mal auf dem Radar erschienen. Da hat sich aber seitdem ja schon einiges verändert. Was genau? Und seid ihr jetzt auf der richtigen Spur?
Das weiß man immer erst hinterher. Aber tatsächlich, Vegans hat drei Transformationen hinter sich, oder wir sind jetzt gerade in der dritten. Das erste war, wie du es ansprichst, ein Supermarktkette. Meine Vision war, den Purpose zu bedienen, indem ich ganz Europa zupflaster mit veganen Supermärkten. Ja?
Als allererster in der Welt oder in Europa zumindest, oder?
Nee, weltweit. Ja. Das kann ich schon für mich in Anspruch nehmen. Aber das Thema war am Anfang auch ein Riesen-Bohai. Also wir zehren quasi bis heute aus dem medialen Interesse, was wir weltweit damit hervorgerufen haben. Und viele bringen uns immer noch mit Supermarkt in Verbindung. Ist okay. Wir sind nur schon lange keine Supermarktkette mehr, weil 2014 haben wir uns gewandelt zu einem Großhändler. Das heißt, dann kam Edeka, dann kam DM, dann kamen die ganzen großen Kaisers, Globus, Metro. Und für die haben wir dann quasi vegane Produkte auf der ganzen Welt eingekauft und haben sie ihnen in ihre Regale gestellt. Das war schon 2014. Das heißt, wir sind von einem Retailer in einen Wholesaler, in eine Großhandelsstufe mutiert oder transformiert. Und nachdem ich aber gemerkt habe, dass also nur mal als Beispiel, so Beyond Meat, was heute so gehypt wird, das haben wir schon 2014 aus den USA importiert und haben das hier verkauft, nur es hat noch keinen interessiert, weil es war noch nicht so auf dem Level oder in dem Fokus der Gesellschaft, wie es heute ist. Und ich habe nur gemerkt, ich habe viele Firmen in den Handel gebracht, so einen Better, Like Meat, Simply V, also alles Firmen, die heute einen Namen haben, da waren wir die Ersten, die das in den Handel gebracht haben. Und ich habe gemerkt, dass das nicht so ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, weil In dem Moment, wo das funktioniert hat, hat der Handel sich direkt connected mit den Produzenten und dann sind wir rausgeschnitten worden. Ja, und das ist natürlich jetzt für ein Wirtschaftsunternehmen auch nicht so geil, wenn du viel Geld und Zeit investierst, um am Ende, wenn es funktioniert, in die Röhre zu gucken. Und deshalb haben wir uns auch recht zeitnah 2015, dann 16 entschieden, unsere eigene Marke zu machen. Und haben dann konsequent seit 2018 mit Umsatzverlust und allem, was einhergeht, machen wir nur noch unsere eigene Marke und eigene Produkte und entwickeln die, lassen die produzieren oder fangen jetzt selber an noch mit Produktion. Und das ist, ich sag mal, das war die richtige Entscheidung. Hätten wir die nicht gemacht, würde es uns heute nicht mehr geben. Und dazu gehört leider auch zur Wahrheit, dass ich Ende 2016 auch einen Großteil meiner Filialen in die Planinsolvenz schicken musste, weil es einfach auch durch den Großhandel bedingt in den Geschäften plötzlich viel mehr vegane Produkte verfügbar waren und unsere Geschäfte, gerade in Essen, weil du es ansprichst, Essen war ein Millionengrab, ja, also da haben wir noch bis letztes Jahr abgezahlt, das war echt eine Riesenkatastrophe dort und wir mussten uns dann aus wirtschaftlichen Gründen entscheiden, die Dinger abzuschalten, was für mich sehr schwer war, weil ich natürlich emotional verbunden war mit den Mitarbeitern, mit dem Geschäftsmodell. Aber es war fürs Unternehmen, fürs Gesamtunternehmen die einzig richtige Entscheidung. Und so haben wir also erst eigene Läden, dann Großhandel und jetzt eigene Marke.
Du hast es gerade schon ganz am Anfang angesprochen, dass ihr schon seit 2014 mit größeren Läden, sage ich das jetzt mal, zusammenarbeitet. Heute sind das natürlich auch schon Rewe, Edeka und Kaufland. Zukünftig wollt ihr ja vermehrt auch eher, also auch nicht eher mit Discountern zusammenarbeiten und plant dazu, wenn wir richtig informiert sind, bis zum Herbst noch eine Kapitalerhöhung zwischen 15 und 20 Millionen Euro durchzuführen. Und daraufhin im Herbst dieses Jahres soll es auch eine TV-Werbekampagne mit der ProSieben und Sat1-Gruppe gehen. Worauf meine Frage so ein bisschen abzielen würde, wir haben ja jetzt gerade im ersten Halbjahr 2020 eine noch nie zuvor dagewesene Situation global eigentlich erlebt. Spürt ihr das auch bei euch in der Firma an Umsätzen oder wie auch immer? Oder fühlt es sich so an, dass vegane Ernährung gerade einen Aufschwung erlebt, trotz der widrigen Umstände? Oder ist das zu pauschal gesagt?
Es waren jetzt sehr viele Fragen in einem. Aber ich versuche das ein bisschen abzuschichten und zu strukturieren. Also erstmal zum Thema Corona. Wir sind sicherlich nicht Verlierer dieser Situation, weil das vorhin angesprochene Bewusstsein wird natürlich durch so Situationen, wo der Mensch die Gesellschaft das erste Mal live vor Augen geführt bekommt, dass es Krisen wirklich gibt. Ja, also sonst, wenn man nur immer drüber redet, der Mensch ist ja so gestrickt, der muss es erstmal selbst erleben. Ja, einmal auf die Herdplatte fassen, oh, tut weh, ist wirklich heiß. Und das hilft uns natürlich jetzt auch mal mit Blick auf Klima- und Umweltveränderungen, dass die Menschen, viele Menschen, also klar, hat immer was mit Bildung zu tun, leider, ja, haben aber verstanden, wir können nicht einfach so tun, als gäbe es keinen Morgen, ja, also und diesen Bewusstseinswandel spüren wir ganz deutlich, ja, also wir sind insofern durch diese Katalysator Corona, der dieses Bewusstseinsänderung herbeiführt, sind wir am Ende des Tages Nutznießer, ja. Gewinner will ich nicht. Gewinner hört sich so an, dann klar, bei Gewinnen gibt es immer Verlierer, die gibt es auch, aber wir nicht. Wir haben unseren Umsatz jetzt knapp 40% gesteigert zum letzten Jahr, im ersten Halbjahr. Und das ist, allein die Zahlen sprechen für sich, obwohl wir auch im April einen Rückgang hatten, weil wir einfach nicht mehr in die Läden rein durften mit unserem Außendienst, mit unserem Vertrieb. Keine Aktion, kein Marketing, es ging nichts mehr. Und der Handel war auch mit anderen Sachen erstmal beschäftigt, mit Klopapier und Co. Ihr erinnert euch. Deshalb sind wir so ein bisschen immer noch als Randsortiment hinten rübergefallen. Aber nichtsdestotrotz, Mai, Juni war schon wieder mega. Ja? Also insofern, erste Frage, Teil beantwortet. Das zweite, ja, wir machen eine Kapitalerhöhung, weil wir, und das hat gar nichts mit den Discountern zu tun, da komme ich gleich nochmal zu, sondern es geht einfach darum, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Eigenkapital verzehrt, übrigens auch durch die Insolvenzen, die wir da mit unserem Retail durchhaben, aber auch eben mit den Transformationsprozessen jetzt vom Großhändler zur Marke. Wir haben sehr viel restrukturiert, das hat enorm viel Kraft gekostet, auch meine Kraft. Und es hat auch enorm viel Geld gekostet. Und wir haben es versucht über eine Anleihe, über Fremdkapital, aber es gibt bestimmte Punkte, an dem sind wir, wo wir eben unsere Eigenkapitaldecke wieder aufbessern müssen. Und das Umfeld für uns ist gerade perfekt. Aus den besagten Gründen. Wir wachsen, wir haben super Zahlen, super Ausblick, super Prognosen und haben ein geiles Geschäftsmodell. Und genau das Geschäftsmodell wird gerade gefragt bei Impact-Investoren etc. Insofern ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir haben den Prozess gestartet und ich bin mir sicher, dass wir da auch eine gute Runde hinbekommen werden. Jetzt zu deinem letzten Punkt, Discounter. Ja, wir arbeiten jetzt seit letztem Jahr September auch mit dem Discount zusammen, was uns in der Branche erstmal sehr viel Augenbrauen hochziehen gebracht hat, weil das ist so die, also wenn du im Discount mit dem arbeitest, dann ist es auf der einen Seite ein Ritterschlag, weil es bedeutet für dich, du bist überm Radar, du bist angekommen und gerade so Aldi, Lidl mit den Größen, wenn die dann mit deinen Produkten hausieren gehen, ist das, also mehr geht quasi nicht. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wenn du eine Marke hast, die für was steht und die plötzlich im Discount verfügbar ist, dann ist die Gefahr groß, dass du einfach verramscht wirst, ja. Und das sehen natürlich die anderen Marktteilnehmer, mit denen wir schon lange Jahre zusammenarbeiten, sehen das sehr kritisch. Deshalb arbeiten wir unter anderem, deshalb arbeiten wir mit den Discountern auch maximal auf einer Aktionslistung aktuell zusammen. Und das heißt, dass wir immer mal wieder so Produkte dort vorstellen und dafür sind die super geeignet, weil die halt eine riesen Reichweite haben. Ja? Also du hast mit einem Mal hast du deine Produkte in 3.500 Lidl-Filialen oder in 4.000 Aldi-Filialen. Also das ist schon, und dann schicken die noch 30 Millionen Handzettel hinterher. Ja? Also was Besseres kann dir eigentlich als Marke nicht passieren, als dort präsent zu sein. Wie gesagt, mit den zwei Seiten, ne? Die zwei Seiten der Medaille. Und wir achten auch bei den Discountern peinlich genau darauf, dass wir unsere Produkte nicht verramschen. Die wissen, für was wir stehen. Und wenn sie uns wollen und den Preis dafür bezahlen, dann ist es okay. Ja, also dann habe ich auch nichts dagegen. Und vielleicht noch was als Argument. Ihr merkt schon, ich kann mich da schnell in Rage reden. Der Discount steht für über 40% Umsatz in Deutschland. Über 40% des Lebensmittelumsatzes wird im Discount gemacht. Und wir haben ja so ein bisschen auch vegan für alle. Wir wollen möglichst vielen das zugänglich machen. Wir würden, wenn wir nicht mit denen arbeiten würden, quasi mal 40% rausschneiden. Ja, also und das widerspricht auch so ein bisschen unserer Vision. Wir müssen es allerdings unter einen Hut kriegen mit unserem Wertesystem. Und das ist die Challenge, die wir dabei haben.
Genau, deswegen bist du ja auch im Podcast. Also ein Purpose Project, das mit den Werten, was du jetzt zum Schluss mal angesprochen hast, das ist ja auch das, was euch dann hervorhebt. Jetzt haben wir sehr viel strategisch und finanziell gesprochen. Das ist auch klar, du als Geschäftsführer, das sind ja, glaube ich, auch die Themen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst. Was mich aber am meisten eigentlich begeistert, sind eure Produkte. Also ihr habt jetzt, ich glaube, über 160 Produkte, an denen ihr ja so tagtäglich rumfeilt und irgendwie vegane Innovation ja wirklich ja vorantreibt. Da habe ich über einen Lachs gelesen, der aus Algen gemacht wurde, das ihr patentiert habt. Mein Favorite war der Cashew-Bert, der Camembert aus Cashewkern.
Der kommt jetzt noch.
Bist du da auch dran beteiligt an diesen ganzen Diskussionen oder ist da bei euch frei Schnauze? Jeder darf mal in die Küche mal irgendwie ein bisschen...
Alles mal reinwerfen.
Also, wie kommen auf solche Ideen?
Nee, also freie Schnauze geht hier gar nichts. Also das ist schon ein sehr durchstrukturierter Prozess. Aber ja, also vielleicht müsst ihr unsere Struktur verstehen. Ich bin auf der einen Seite Vorstandsvorsitzender und natürlich Gründer, aber ich bin auf der anderen Seite auch verantwortlich für Sales und Marketing. Ja, also wir haben eine sehr flache Hierarchie und daneben gibt es noch zwei andere Vorstandsmitglieder, einen Finanzer und einen COO, Anja, die halt bei ihr ist das ganze Thema Produktentwicklung, Qualitätsmanagement, Produktion und so weiter verortet. Und alles, was sie sich mit ihren Leuten erdenkt, was wirklich nicht irgendwie frei Schnauze, sondern da gibt's und das ist unser Riesenvorteil, wir sind halt weltweit vernetzt, weil wir seit Jahren, Jahrzehnten kann man jetzt sagen, ja, weil es jetzt ein Jahrzehnt vorbei, in der Branche unterwegs sind und wir sind halt nur in dieser Nische unterwegs. Für uns ist es nicht, wir machen jetzt auch mal vegan, sondern für uns ist es unser Tagwerk. Und daher kennen wir auf der ganzen Welt alle Player. Wir wissen, wer was macht, wie er es macht, wer mit wem. klar ändert sich da auch mal was, aber wir sind da voll mit drin in diesem Flow. Und daher kriegen wir auch sehr schnell mit, was für Trends sich auf der ganzen Welt ergeben. Und danach, das fließt eins zu eins in unsere Produktentwicklung ein. Und das ist ein wichtiger Indikator. Dann kommen natürlich unsere Vertriebsorganisationen dazu, die mittlerweile auch schon sehr groß ist. Wir haben Leute in Australien, wir haben Leute in Südafrika, in Russland, in Osteuropa. Und von überall kommen halt unterschiedliche Anforderungen. Und daraus speist sich ein riesiger Wissensschatz, den unsere Produktentwickler dann nur noch ins Tor schießen müssen, den Ball. Ist aber so nicht. Es ist schon ein bisschen anspruchsvoller, ja.
Also diese Innovation, die ihr einmal auf der Produktebene habt, merkt man ja sogar zum Teil bei eurer Verpackung. Da habt ihr jetzt ja auch einen Nachhaltigkeitsscore draufgepackt. Wenn man jetzt mal auch an die Politik denkt, wo es immer um Ampelsysteme geht, wenn es um Zucker geht, ja, da hat man irgendwie das Gefühl, ihr habt schon wieder irgendwie so eine Vorreiterrolle, seid vielleicht wieder ein paar Jahre früher dran als die anderen. Aber wie bemisst man so einen Nachhaltigkeitsscore und was sind da die Indikatoren für?
Also kann ich, super, dass du das sagst, weil das ist ein, dafür haben wir jetzt auch Preise gewonnen, die ersten, und das wird nicht aufhören. Wir arbeiten jetzt da über 3 Jahre dran, und dieser Eternity Nachhaltigkeitsscore ist quasi eine Ausprägung, und wo man sehr sichtbar macht, dass wir halt Purpose getrieben sind. Er ist entstanden, wir haben vor 4 Jahren, 2017 war es, glaube ich, ja, haben wir mit unseren Leuten hier zusammengesessen und haben in der Strategieentwicklung gesagt, hey, unsere Produkte stehen für Klimaschutz, für Umweltschutz, für Tierschutz etc. Wie mache ich es sprechend für den Endverbraucher im Regal? Weil ihr müsst euch vorstellen, ein Verbraucher hat nur 5 Sekunden am Regal, wo er entscheidet, ob er links oder rechts nimmt. 5 Sekunden. Deshalb ist ja Werbung so wichtig, ne? Weil halt dort werden Erinnerungen getriggert. Ja, habe ich schon mal gehört, nehme ich mit und so weiter. Für Impulskäufe. Und der Rest ist Gewohnheit. Und dann haben wir gesagt, wir müssten irgendwas haben, was unsere Nachhaltigkeit schon auf der Verpackung sichtbar macht. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir gehen an eine Uni und machen ein Projekt oder eine Doktorarbeit oder wie auch immer. Und dann habe ich eine Firma gefunden in der Schweiz, Eternity, die schon 10 Jahre oder zu dem Zeitpunkt 8 Jahre am Markt war und für Restaurants halt diese Scores entwickelt hat. Und wenn ich sage Score, das Thema ist so geil, dass es fast schon nicht zu glauben ist. Ich glaube, die Leute verstehen das noch gar nicht. Weil es wird nicht nur einfach gemessen, wer verbraucht jetzt so viel CO2. Dafür haben die eine riesige Datenbank über 10 Jahre jetzt oder jetzt in 12 Jahre aufgebaut. Sondern das Geile an diesem Thema ist, dass es wirklich ein Score ist. Das heißt, du hast deinen Messwert von deinem Produkt und der wird dann verglichen mit 120.000 anderen Produkten. Und daraus entsteht ein Score, bist du besser, bist du gut oder bist du halt schlechter als der Durchschnitt. Und das gab es noch nie. Also es gibt Siegel, Bio und Fairtrade, aber dass man sich matcht mit 120.000 anderen Produkten und daraus ein Score ableitet in Bezug auf Klima, Umwelt, also wir haben ja Regenwald drin, wir haben Wasserverbrauch drin, das sind so die wichtigsten Parameter unserer Welt für morgen, CO2 und Tierwohl. Sich da dann matcht, das wird von außen oft als wow, ihr habt ja Mut, weil wir zeigen auch Scores, die nicht so geil sind, ja, weil wir eben noch nicht an vielen Stellen auch noch nicht gut sind, besonders im Wasserverbrauch. Aber es ist vor allen Dingen ein Bekenntnis und eine Motivation für andere Firmen, weil wir wollen das ja gar nicht für uns in Anspruch nehmen, sondern wir wollen, dass möglichst viele andere Firmen dem nacheifern. Und das, wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, dann wäre es, dass wir auf politischer Ebene eine Regulierung finden und sagen, pass auf, jedes Lebensmittel, so wie jedes Auto und jeder scheiß Kühlschrank und jede scheiß Geschirrspülmaschine, da steht dran, wie viel CO2, ja, was das für Energie mit ABC und was weiß ich nicht bedeutet. Warum nicht bei Lebensmitteln? Weil der Einfluss vom Lebensmittel ist ja viel höher als jetzt bei so einem Auto, ja. Und deshalb wünschen wir uns das. Da gibt es jetzt auch Vorstöße auf politischer Ebene. Lobby machen wir auch an der Stelle. Aber erstmal wollten wir mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, guck mal, so geht's. Das ist wissenschaftlich, es ist abgesichert, es ist richtig transparent. Ihr könnt das alle, jeder kann es nachvollziehen. Hier wird kein Muschibubu gemacht, weil, weißt du, bei Siegeln bin ich immer vorsichtig. Ich habe viel damit zu tun. Siegel kannst du kaufen, wenn du bezahlst, hast es, ja. Aber ein Score, der lügt halt nicht und der ändert sich auch. Ja? Und ich will euch ein Beispiel bringen, ohne das jetzt zu lange zu strapazieren, aber dann merkt ihr auch, wie viel Einfluss das auch in unsere Produktentwicklung hat. Weil mittlerweile ordnen wir diesem Score auch unsere gesamte Sourcing-Produktentwicklung unter. Beispiel, du hast gerade Happy den Cashew-Bert gesagt, ja, unseren neuen Camembert. Da ging es dann um die Frage, wo kommen denn die Cashewkerne her? Du kannst die aus Südamerika, du kannst sie aus Afrika, du kannst sie aus Vietnam, aus Indien. CO2 ist kein Problem, ja, weil die Mengen, die auf dem Schiff, das ist CO2 spielt, passt keine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, ist der Wasserverbrauch. Ja, wenn du die aus Indien holst, aus diesen Regionen, wo Cashewkerne sind, hast du halt extrem knappes Wasser. Und Cashewkerne brauchen sehr viel Wasser. Das heißt, du kriegst immer einen schlechten Score. Deshalb schon beim Sourcing sind wir dann nach Vietnam gegangen, ja, in eine Region, wo Wasser nicht so knapp ist. Und das am Ende der Endkunde sieht's am Score, hey, der hat 2 oder 3 Sterne. Aber was im Vorfeld passiert ist, in der Wertschöpfungskette, das ist der Maßstab, die Referenz, an der wir uns messen. Und das macht Produkte und am Ende unsere Welt besser. Und je mehr Firmen sich diesem Thema unterwerfen, desto mehr fangen auch an, sich da zu matchen und was Besseres rauszuholen aus den Produkten. Weil heute, wo es keiner kontrolliert, ist doch logisch, passiert halt viel Scheißkram. Ja? Und wenn die Leute wüssten, was sie alles essen und was sie auch damit verursachen, vegan oder nicht vegan, mal hin und her, das ist wirklich, an der Stelle muss ein Punkt gesetzt werden. Und den haben wir mal gesetzt jetzt als Auftakt. Und es kommen schon sehr viele Firmen jetzt dazu. Ich weiß, dass Rewe sich damit beschäftigt. Ich weiß, dass Alnatura sich damit beschäftigt. The Rainforest Company hat schon drauf. The Moving Mountain hat schon drauf. Also wir sind Vorreiter gewesen, ja, Pioniere, ja. Aber ich nehme für mich jetzt nicht in Anspruch, dass ich jetzt der Einzige bin, der Eternity Score hat. Nee, alle sollen es haben. Jetzt habe ich euch aber zugetextet. Jetzt habt ihr das ganz dick bekommen. Aber es ist halt ein Thema, was mich wirklich von innen heraus tief bewegt und wo ich echt überzeugt bin.
Jan, genau deswegen haben wir auch dieses Projekt, bei dem du jetzt zu Gast bist, überhaupt gestartet. Ja, man merkt in jeder Faser, aus jeder Pore die Leidenschaft und Begeisterung, die du für solche Themen hast. Und dafür danken wir dir auch sehr herzlich. Um das Inspirations- und Begeisterungslevel von uns allen aber möglichst hoch zu halten weiter, aber auch gleichzeitig dein Feierabend nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Gibt es noch ein Thema, was Moritz und mich gleichermaßen auch begeistert und beschäftigt und dich, wie ich weiß, auch? Und deshalb müssen wir das hier fragen. Als passionierter Tesla-User und auch Fan, beschreibst du selbst Vegans öfter auch als das Tesla der Lebensmittelindustrie. Könntest du das vielleicht näher erläutern und sind Persönlichkeiten wie Elon Musk für dich vielleicht auch allgemeine Vorbilder, was Purpose-getriebenes Vorgehen angeht?
Ich habe vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren war es, nee, 3 Jahre, es ist ja ein Buch geschenkt bekommen von Elon Musk, von einem Geschäftspartner, der gesagt hat, du, er hat es gelesen und auf jeder Seite musste er an mich denken, weil es sehr viele Parallelen hat. Jetzt kann ich mich geschmeichelt fühlen. Ich habe es dann gelesen und auch als Hörbuch gehört und ich muss tatsächlich feststellen, dass es in Zügen Parallelen gibt in der Denkweise und in der natürlich auf einem anderen Level. Also Elon Musk ist, glaube ich, da brauchen wir nicht drüber reden, auf einem anderen Stern unterwegs, der ist schon auf dem Mars.
Gibt es also keine Vegans-Rakete in den nächsten Jahren?
Nee, aber ich habe eine große Wertschätzung für ihn. Ich mag seine Visionäre und vor allen Dingen seine Durchsetzungskraft für Dinge. Und da sind wir uns wirklich ähnlich. Wo wir uns überhaupt nicht ähnlich sind, ist im Leadership. Da fahre ich einen anderen Ansatz. Aber gut, das muss halt, ich bin ja keine Kopie oder eher, ne? Also das ist ja Quatsch. Ja, und ich bin jetzt tatsächlich mittlerweile Power-User, auch selber von Tesla. Bin jahrelang Mercedes, AMG, ich habe alle tollsten Autos dieser Welt gefahren. Aber jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr jetzt mittlerweile 2 Teslas bin total begeistert und trage diese Begeisterung auch nach außen und kann mich natürlich jetzt auch öfter in der Öffentlichkeit mit meinen Autos sehen lassen, obwohl jetzt fahre ich jetzt halt Fahrrad. Aber als ich das noch vor einem Dreivierteljahr konnte, wenn ich mit meinem AMG GT hier rumgeballert bin, ja, was eigentlich total Blödsinn war, aber ich komme halt aus der Automobilindustrie, habe ein Faible für Autos, auch für schnelle Autos und jetzt fahre ich halt Tesla.
Okay, also Elon Musk werden wir, glaube ich, nicht in dem Podcast hier bekommen. Trotzdem, was ist für dich denn noch ein Purpose-Driven-Unternehmen, was wir hier in den Podcast mal einladen sollten?
Puh, Purpose. Patagonia ist sicherlich eine, auch für mich ein Vorbildfirma, ja, also die sehr the Green Monday, die sind in Hongkong, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, auch Purpose total von vorne bis hinten. Wen haben wir denn noch?
Also ja, schon mal.
Wollt ihr ein deutsches?
Nein, die zwei Firmen, das reicht schon, bevor du jetzt noch eine Liste hier mit 10 Unternehmen auspackst. Jan, das war echt eine besondere Folge, muss ich sagen. Mir haben deine Rants echt gefallen. Da steckte sehr viel Input drin. Ich freue mich, weiter die Vegansreise auch zu verfolgen mit Boris zusammen. Im Namen von Boris und mir herzlichen Dank und bis bald.
Danke, Jan, vielmals.
Ich danke euch.
Boris, 5. Folge ist im Kasten. Das war mal ein besonderer Gast, oder?
Ja, mehr als besonders, glaube ich. Also besonders wäre echt untertrieben. Also wir haben ja, wie du sagst, 5. Folge heute und wir hatten ja schon einige, also eigentlich alle waren in der einen oder anderen Art inspirierend, aber das war schon was ganz Besonderes. Ja, wie ich schon gesagt habe, im Gespräch selber, da merkst du echt, selbst nur virtuell durch die Kamera, merkst du echt da die Begeisterung für das, was er macht, durch jede Pore, jede Haarspitze. Da gab's ja gar kein Halten mehr. So, und das ist
ja, wir haben, glaube ich, auch alle nebenbei so ein bisschen auf die Uhr geguckt, so, oh, nicht, dass der hier noch richtig loslegt.
Ja, ich glaube, alle außer ihm, so, weil ich glaube, wir mehr als er, so, weil er hat halt gesagt, ja, so eine halbe Stunde ist okay, und dann war es auf einmal, zack, doch länger. Also, nee, war super.
Ja, fand ich auch. Also, hat mich echt inspiriert, auch die Vorbereitung, sich da mit Vegans auseinanderzusetzen. Wir konnten jetzt gar nicht so krass auch auf diese ganze turbulente Reise von Vegans und auch von Jan eingehen, weil da so viel passiert ist, also das ist schon ein Zehnteiler. Aber ich glaube, man hat ein gutes Gefühl bekommen und ja, Wahnsinn, dass der auch zugesagt hat, hier in unseren Podcast zu kommen. Macht mir auf jeden Fall Bock schon mal auf die nächsten Folgen.
Ja, auf jeden Fall. Und das sagt auch, finde ich, sehr viel über ihn selbst aus, dass er zugesagt hat, zu uns zu kommen. Und ich glaube, der Eindruck dieser Menschlichkeit und dieser Leidenschaft, die er einfach an jeden rantragen will, egal wer ihn fragt oder wer ihn anfragt, das hat man auch jetzt im Gespräch umso mehr gemerkt. Deswegen, wir nehmen das jetzt hier gerade quasi 2 Minuten danach direkt auf. Deshalb noch unter frischen Eindrücke sehr, 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 sehr begeistert und inspired. Und
ja, so ein bisschen starstruck schon, ne? Aber
ja, also geht. Auch,
erstmal mal den Ball flach halten, ne, genau. Ja. Nein, es ist, was mir auch gefallen hat, so der redet halt sehr locker und kann die Themen auch gut rüberbringen. Aber bevor wir jetzt noch schwafeln, ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt ging.
Länger als sonst, glaube ich, aber nicht schlimm bei so einem Gast.
Die nächste Folge machen wir ja wieder auf Englisch. Und da haben wir wieder eine inspirierende Person, und zwar aus Israel. Da bin ich auch jetzt schon irgendwie Feuer und Flamme. Ne? Jetzt gerade das High von dieser Folge und schon kommt irgendwie die nächste Person, die uns da inspirieren wird. Und natürlich alle Hörer und Hörerinnen.
Ja, absolut. Hier. Ja, erstens das, klar, sowieso. Aber wir hoffen natürlich, dass wir nur inspirierende Gäste hier einladen. Das versuchen wir zumindest und hoffen, dass es bis jetzt ganz gut geklappt hat. Ja, aus Israel, absolut begeisterndes Projekt, kann ich jetzt schon sagen, ohne dabei zu viel zu verraten. Aus der Startup-Tech-Hochburg, glaube ich, die es so gibt mit auf der Welt. Israel, glaube ich, weltweit dafür bekannt. Ja, ich freue mich einfach nur. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich bin kurz davor, aber ich lasse es. Deshalb dürfen sich alle schon mal auf jeden Fall darauf freuen.
Alles klar, Boris. Dann lass uns auch einen Cut machen. An alle, die bis hierhin durchgehalten haben, abonniert uns, folgt uns oder was auch immer. Und ja, Boris, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal, Moritz. Ciao. Thank you.